Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Atempause von und mit Timo Niesner. Dein Podcast rund um das Wunderwerk unseres Körpers, die Atmung. Gründer von Restorative Breathing, Apnoe-Lehrer, Business Coach und Mentaltrainer Timo Niesner taucht zusammen mit dir jede Woche nicht nur weiter in Themen rund um die Atmung ab, sondern unterstützt dich auch dabei, mehr bei dir selbst anzukommen. Für deine persönlichen Atempausen.
Herzlich willkommen zurück zum Atempause-Podcast. Ich bin Timo Niesner und ich heiße dich heute wieder herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode und vor allem einer Episode, die jetzt erstmal die nächsten zwei Wochen die letzte in Anführungszeichen Episode sein wird. Wir machen eine kurze kleine Sommerpause und in zwei beziehungsweise drei Wochen sind wir dann wieder aktiv zurück. Das Thema der heutigen Folge ist Gähnen. Ein Reflex, der Psychopathen aufdeckt und uns bei Laune hält? Fragezeichen. Hier gehen wir genau auf sechs mögliche Auslöser ein für unser Gähnen. Und natürlich gebe ich dir auch wieder ganz spezifische Tipps für jeden möglichen Auslöser und wie du natürlich dann auch final dieses Gähnen auch aktiv wiederum für dich nutzen kannst. So, dann würde ich sagen, ab geht's ans Eingemachte. Und zwar ist es so, dass die heutige Folge wirklich sehr studienlastig ist und auch wirklich sehr tief ins Detail reingeht. Das Thema Gähnen war ein Wunsch eines Hörers, einer Hörerin zu diesem Podcast, dass ich darauf näher eingehe. Und erstmal bedanke ich mich für diesen tollen Tipp. Ihr könnt uns natürlich auch im Anschluss an diesen Podcast, beziehungsweise wenn du auf Spotify hören solltest, direkt unten auch nochmal in den Kommentaren Wünsche da lassen oder du schreibst auch gerne dein Wunschthema an mail@restorative-breathing.org. Also, ich habe schon gesagt, es gibt hier sechs mögliche Auslöser für unser Gähnen. Vielleicht gähnst du jetzt auch gerade schon komplett mit oder hast nie so wirklich das Bedürfnis zu gähnen. Der ganzen Sache gehen wir sehr theorielastig erstmal auf den Grund und gucken uns dann auch nochmal die Erklärung und den wirklichen Zusammenhang für unseren Alltag an. Also, wie gähnen wir denn? Hier gibt es auch eine schöne Definition dazu. Und zwar ist es so, dass sich Gähnen durch ein Öffnen des Mundes auszeichnet, begleitet von einer langen Einatmung mit einer kurzen Unterbrechung. Also, jetzt tendiere ich dazu, lange die Luft anzuhalten. Also nein, nur einer kurzen Unterbrechung, gefolgt von einer kurzen Ausatmung. Die Ausatmung beinhaltet oft auch ein Geräusch, wie eben bei mir, oder das Anspannen von verschiedenen Muskelgruppen, sowohl im Gesicht als auch im restlichen Körper. Probier es mal gerne für dich aus. Atme mal ein durch deinen Mund, halt kurz an. Und atme kurz aus und gib gerne Ton dazu. Du merkst auch die körperliche Anspannung. Da geht es mir ganz durch den ganzen Körper. Ich spüre das auch, als wäre das jetzt genau so, wie ich es bräuchte, aber warum mache ich das Ganze denn? Dazu gibt es wirklich viele verschiedene Studien, die das beleuchtet haben. Ich beziehe mich auf eine spezifische, die mehrere Bereiche sich angeschaut hat. Die ist von 2013 und starte aber mit einer anderen Studie von 2021. Für dich nochmal als Hintergrundwissen, diese Studien wurden eben nicht nur bei Menschen durchgeführt, sondern auch bei Tieren. Und da gibt es eher so generelle Studien dazu, die versuchen, den Rückschluss zu ziehen darauf, warum wir gähnen und warum auch in welchen Situationen das Gähne vielleicht ansteckend sein könnte. Ja, nicht nur wir Menschen, sondern auch Tiere gähnen. Das kannst du dir natürlich auch gerne mal bei irgendwelchen YouTube-Videos anschauen, gähnende Tiere. Das habe ich auch gemacht. Es ist wirklich extrem amüsant. Ich empfehle es dir mal. Also gut, es sind nicht nur wir, sondern es sind natürlich auch die Tiere, die gähnen. Jetzt gucken wir uns mal eine kleine Zusammenfassung einer Studie von 2021 an. Und die besagt, es besteht eine erhebliche Variation in der Ansteckungsgefahr des Gähnens, also in der Art Imitation oder dass ich eben auch selbst anfangen muss zu gähnen. Und zahlreichen Studien wurden hier durchgeführt, um die unmittelbaren Mechanismen dieser Reaktion zu untersuchen. Dennoch, und das ist der aktuelle Stand, sind die Ergebnisse in der psychologischen Literatur gemischt, da es eben dort auch sehr, sehr viele Studien gibt. Und diese Studien, die es gibt, haben oftmals relativ kleine Stichproben und vor allem auch sehr homogen. Das bedeutet, ähnliche Menschen, ähnliches Alter und eben eine nicht so große Anzahl. Und diese Forschung von 21 wollte eben da genau entgegenwirken und diese Ergebnisse nicht nur replizieren theoretisch, sondern auch erweitern. Und hat hier auch einen Bezug mitgenommen auf negative Beziehungen zwischen psychopathischen Merkmalen und der Ansteckung von Genen in ja, Gemeinschaftsstichproben. Und die größte Studie hierbei war mit einer Teilnehmerzahl von 458 Personen. Das waren sowohl Universitätsstudenten als auch normale Bürger aus den etwa 50 verschiedenen Nationen. Und da gab es im Endeffekt eine Online-Studie dazu, in der sie über ihre Anfälligkeit an ansteckendes Gen bei einem Videoreiz berichteten und zusätzlich viel Maßnahmen für Psychopathie absolvierten. Das heißt, um festzustellen, ob eine Person dazu tendierte, zu dieser Psychopathie. Grundsätzlich auch nochmal für dich als Reminder, wenn du, und das hat mit dem Gen auch viel zu tun, den Podcast eh schon angehört hast, hör dir dazu gerne auch nochmal die Folge 4 an, tiefe versus flache Atmung, weil auch diese Bestandteile auch nochmal ein Teil von diesem Gen sind. Lass uns zurückgehen. Die Definition von Psychopathie ist eine Persönlichkeitsstörung, bei der Betroffene sich äußerst manipulativ und skrupellos ihrem Umfeld gegenüber verhalten. Sie scheuen nicht vor Lügen und dem Ausnutzen ihrer Mitmenschen zurück. Oftmals verhalten sich Betroffene dabei verantwortungslos und risikobereit. Das ist die Definition von Psychopathie. Und die Theorie besagt im Endeffekt, oder die Vermutung, dass es eine enge Relation gibt zwischen der Ansteckung von Genen, ja, in einer Gruppe von Menschen und der Veranlagung zur Psychopathie. Das bedeutet genau, diese Persönlichkeitsstörung zu haben. Und das ist jetzt schon ein bisschen erforscht, da gibt es schon ein paar Studien dazu, gerade die von 21 auch. Und diese besagt auch, dass die Skalen für primäre und sekundäre Psychopathie der Levinson Self-Report Psychopathy Scale, also gibt es eine spezifische Skala, sowie das Psychopathie-Konstrukt und da gibt es noch so eine Psychopathic Personality Trait Scale. Und die Ergebnisse unterstützen frühere Befunde, dass Teilnehmer, die ansteckend genen, tendenziell niedrigere Werte bei den kombinierten und primären Maßnahmen für Psychopathie aufweisen. Dennoch, auch in dieser Studie, war Müdigkeit der stärkste Vorhersagefaktor in allen Modellen, dass die Leute anfangen zu gehen. Diese Ergebnisse stimmen mit funktionalen Erklärungen für spontanes und ansteckendes Genen sowie einer generalisierten Beeinträchtigung in Gesamtmustern der Verhaltensansteckung und der biobehavioralen Synchronie bei Menschen mit hohen psychopathischen Merkmalen überein. Das genaue Verständnis hinter dem Gen ist dementsprechend noch nicht vollständig erforscht, aber es gibt hier auch mehrere Theorien, die versuchen, diese Verhaltensweisen zu erklären. Und im Folgenden würde ich jetzt gerne mit dir auf 6 verschiedene Theorien eingehen, die ich mir aus verschiedenen Studien nochmal zusammengesucht habe, um sie dir anhand dieser 6 Theorien nochmal ganz klar einfach zu erklären. Gut, also bist du bereit? Let's go! Wir fangen an mit der ersten und die sagt, Sauerstoffmangel und CO2-Anstieg verursachen ein Gähnen. Eine der ältesten Theorien dazu besagt, dass Gähnen dazu dient, den Sauerstoffgehalt im Blut zu erhöhen und gleichzeitig den CO2-Gehalt zu reduzieren. Dies könnte besonders dann auftreten, wenn jemand ermüdet ist oder in einer Umgebung mit begrenztem Sauerstoffgehalt ist. Gleichzeitig kannst du auch vorstellen, wenn wir ein sehr geringes CO2-Level haben. Vielleicht die eine oder andere Person, ob du das beispielsweise bist oder auch eine andere Person, wenn du beispielsweise schon Breathwork oder Atemsessions gibst, ist es so, dass viele Leute anfangen zu gehen, wenn sie sehr stark anfangen zu hyperventilieren. Auch ich kenne das, ich fange dann an zu hyperventilieren und fange dann oft mal zwischendrin an zu gehen oder mir laufen auch Tränen an den Augen entlang. Auch das könnte einen Rückschluss darauf zulassen, dass diese Theorie bestimmt. Die grundlegende Erklärung dazu ist aber auch, dass dieser Glaube daran, dass es das ist, infolge der Ergebnisse auch von kürzlichen durchgeführten Studien verworfen werden kann. Und zwar ist es so, dass bei der Häufigkeit des Gähnens bei einer Studie viele Probanden, die Atemluftgemische mit entweder mehr als normalem CO2 oder sogar einem reinen Sauerstoffanteil eingeatmet haben. Und die blieben unbeeinflusst. Das heißt, es gab eine Studie, bei der getestet wird, wenn der CO2-Gehalt sehr niedrig ist, beispielsweise über die Einatmung von reinem Sauerstoff, dann müsste das ja genauso passieren. Das heißt, ich müsste automatisch anfangen zu gähnen und dies war hier nicht der Fall. Also es kann auch widerlegt werden, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch, ja, man kann auch sagen, populärwissenschaftliche Studien oder Aussagen, die besagen, doch, es ist so. Also da steht auch die Forschung so ein bisschen an der Seite dieser Theorie, aber das ist zumindest eine dieser führenden Theorien gewesen. Lass uns direkt in die zweite Theorie zum Gähnen einsteigen. Und zwar ist sie das Thema Temperaturregulation. Einige Forscher glauben nämlich, dass Gähnen eine Rolle bei der Regulierung der Temperatur, jetzt halte ich fest, des Gehirns spielt. Durch das Öffnen des Mundes und das Einatmen von kühlender Luft könnte überschüssige Wärme abgeführt werden, was dazu beiträgt, die optimale Funktion des Gehirns aufrechtzuerhalten. So die Theorie. Jetzt wird als Erklärung postuliert, dass Gähnen das Gehirn abkühlen könnte, wenn seine Temperatur einsteigt. Ein Beweis für diese Annahme stammt aus einer Forschung, bei der die Temperaturaufzeichnungen des prälimbischen kortikalen Gehirns kontinuierlich bei Ratten während der 3 Minuten vor und nach einem Gähnen überwacht wurden. Hier wurde beobachtet, dass die kortikalen Temperaturen bis zum Beginn des Gähnens signifikant anstiegen, gefolgt von einem signifikanten Abfall und einer Rückkehr zur Basislinie in den nächsten 3 Minuten nach dem Gähnen. Okay, also es gab hier im Endeffekt etwas und es ist eine Studie mit Ratten, die durchgeführt wurde. Zusätzlich liefern Studien an Tier- und Menschenmodellen immer mehr Beweise dafür, dass Gähnen vor, während und nach Phasen abnormer Thermoregulation, Hitzestress und Hypothermie auftritt. Eine solche Studie wurde an Wellensittichen durchgeführt, also nicht Ratten, sondern jetzt Wellensittiche, die aufgrund ihrer relativ großen Gehirngröße ausgewählt wurden. Dabei wurde beobachtet, dass ein Anstieg der Umgebungstemperatur mit einer signifikanten Zunahme der Genhäufigkeit einherging. Zudem nahm das Gen häufiger zu, wenn die Umgebungstemperatur um 0,5 Grad unterhalb der Körpertemperatur des Wellensittichs lag, was auf eine Störung der thermischen Homöostase an diesem Punkt hinweist. Daraus wurde abgeleitet, dass die Temperatur eine entscheidende Rolle beim Gähnen spielt. Allerdings gab es Bedenken hinsichtlich unkontrollierter Faktoren wie den Unterschieden in den individuellen Schläfrigkeitsniveaus der Wellensittiche sowie dem Fehlen eines direkten Vergleichs mit Kontrollgruppen, die beide das Ergebnis der Studie beeinflusst haben könnten. Also, es werden hier auch Studien gemacht an Ratten, an Wellensittigen, um sich diese Sachen nochmal anzuschauen und auch weiter nochmal zu erklären. Also, die Auswirkung einer Veränderung der Gehirntemperatur auf die Häufigkeit ansteckenden Gens wurde von Gallup und Gallup untersucht. Also auch hier eine zusätzliche Studie nochmal. In einer separaten Studie dazu induzierten sie bei den Probanden Gähnen, indem sie ihnen Videos von gähnenden Personen zeigten. Das haben wir vorhin auch schon gehört bei einer anderen Studie. Gleichzeitig wurde der Effekt eines warmen oder kalten Umschlags auf die Stirn des Probanden auf ihre Gähnhäufigkeit festgestellt. Auch hier wurde beobachtet, dass der kalte Umschlag mit einer Verringerung des ansteckenden Gens einherging, während der warme Umschlag die Häufigkeit des Gens erhöhte. Dies wurde als Nachweis für die Rolle des thermoregulatorischen Mechanismus im Gehirn bei der Entstehung des Gähnens interpretiert. Okay, das heißt nicht, dass es das sein muss. Diese Experimente kontrollierten jedoch nicht die störenden Faktoren. Zum Beispiel könnte allein das Vorhandensein eines Eisbeutels auf der Stirn für den Erregungseffekt verantwortlich sein, während ein warmer Umschlag wahrscheinlich Entspannung und Schläfrigkeit fördern würde. Daher ist es in dieser Studie nicht möglich, die Effekte von Temperatur und Schläfrigkeit eindeutig voneinander zu unterscheiden. Auch für dich nochmal. Ich gehe jetzt hier durch verschiedene Studien durch, um dir zu zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu testen. Aber es gibt diese äußeren Einflüsse, extra Komponenten, die hier nicht immer individuell berücksichtigt werden können. Um welche Uhrzeit wurde es beispielsweise gemacht? Dann kann es sein, welchen Schläfrigkeitszustand, wie hier genannt wird, haben die Probanden, wenn sie in diese Untersuchung mit reinkommen. Die physiologischen Konsequenzen des Gehens ähneln denen, die benötigt werden, um das Gehirn effektiv abzukühlen, wie beispielsweise eine Erhöhung des peripheren und zerebralen Blutflusses. Dazu kommt nochmal zusätzlich, dass wir ja auch verschiedene Gesichtsmuskeln haben. Und die Kontraktion und Entspannung der Gesichtsmuskeln während eines Gehens erhöht den Blutfluss im Gesicht, was anschließend ja wiederum auch zu einer Art Wärmeableitung über Venen in diesem Bereich beiträgt. Das Aufsperren des Mundes und das tiefe Einatmen kühler Luft während eines Gähnens verändert auch die Temperatur des Blutes, das von den Lungen zum Gehirn strömt, durch Konvektion. Das Drehen der Augen, das einige Menschen während eines Gähnens erleben, könnte ebenfalls eine Rolle bei der Wärmeableitung vom Schädel spielen. Also haben wir vorhin auch schon mal gesagt, auch ich spüre das beispielsweise in sehr aktivierenden Atemsessionen im Bereich der Hyperventilation, dass ich eben nicht nur dazu tendiere zu gähnen, sondern dass ich im Endeffekt auch direkt verspüre, wie beispielsweise Tränen aus meinen Backen entlanglaufen beispielsweise, ohne dass ich jetzt wirklich verspüre, dass es eine sehr starke Emotion ist, die sich hier breit macht. Okay. Patienten mit klinischen Störungen ist auch ganz interessant, wie Multiple Sklerose, Epilepsie, Migräne, Stress, Angst, Kopfverletzungen und Schlaganfall erleben übermäßiges Gähnen. Und jetzt halte ich fest, dem vorübergehend eine Unterbrechung ihrer Symptome folgt. Dies liegt daran, dass diese Zustände zu einer Erhöhung der Körperkerntemperatur führen, was zu abnormer Thermoregulation führt, die der Körper dann vorübergehend durch Gehen zu korrigieren versucht. Das heißt, sie haben Angstzustände, Stress oder auch Kopfverletzungen. Und im Endeffekt ist es so, dass sie eine Unterbrechung ihrer Symptome haben, kurz nach dem Gähnen. Finde ich total faszinierend. Also hier auch nochmal, warum nicht öfter gähnen, wenn ich auch in emotionalen, starken Momenten bin, die mich vielleicht aus der Ruhe bringen, die mir die Möglichkeit geben, eben nicht auf meine mentale Kapazität oder auf meinen Körper zurückzugreifen. Also hier auch nochmal ein Tipp. Du könntest das Gähnen auch nutzen, um aus einer Emotion beispielsweise rauszukommen oder auch verändert mit wirklich sehr starken körperlichen Empfindungen wie Schmerzen umgehen zu können. Finde ich total genial. Also das können wir uns hier auch schon mit rausnehmen. Kleiner Reminder zwischendrin auch nochmal für dich. Wir haben ja ein Atemretreat, wo wir eben auch sehr aktiv mit der Atmung arbeiten. Es sind fast 5 Tage vom 31. Oktober bis zum 5. November im Norden von Österreich. Wir haben uns nochmal Plätze freischalten können. Wir haben nochmal extra Zimmer bekommen, die wir noch belegen können, weil wir ja nicht so gut wie voll waren. Also wenn du noch Interesse hast, bei uns im Atemretreat mit dabei zu sein und jetzt nicht nur durchgehend zu gähnen, auch das empfinde ich immer ganz oft als Kompliment in meinen Sessions, sondern auch wirklich lernen möchtest, wie du mit deiner Lunge, mit deiner Lungenkapazität, mit deiner Funktion deiner Lunge wirklich aktiv arbeiten kannst und möchtest. Oder wenn du auch ein spezifisches CO2-Toleranztraining möchtest, wenn du Emotionen auflösen möchtest und das alles live mit mir vor Ort, dann kannst du natürlich gerne auch mit dazukommen in unserer Atemretreat in Weitra im Norden von Österreich. Jetzt haben wir uns ja schon zwei Theorien haben wir uns schon mal angeschaut, beziehungsweise die Thermoregulation war jetzt im Endeffekt ein zweites großes Thema. Jetzt gucken wir uns die dritte Theorie an, und zwar Gähnen sowie Schlaf- und Wachzyklus, das im Endeffekt der Schlaf was damit zu tun hat. Das ist ja die meiste Vermutung, die wir eigentlich auch haben, auch im Alltag. Naja, wenn du viel gehen musst, dann musst du wahrscheinlich sehr müde sein. Also gähnen könnte auch mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus zusammenhängen. Menschen gähnen häufig, wenn sie morgens aufwachen oder kurz vor dem Schlafen gehen. Deswegen wird hier angenommen, dass Gähnen dazu beitragen kann, das Gehirn auf einen wachsamen Zustand vorzubereiten oder sich auf den Übergang in den Schlafmodus vorzubereiten. So die Theorie. Jetzt gehen wir mal ein paar Studien durch und gucken uns mal an, was die Studienlage ist. Es gibt Hinweise darauf, dass Schläfrigkeit der häufigste Auslöser für Gähnen ist. Okay. Langeweile tritt auf, wenn die Hauptquelle der Stimulation in der Umgebung einer Person ihre Aufmerksamkeit nicht mehr aufrechterhalten kann. Dies führt durch Stimulation des schlafgenerierten Systems zur Schläfrigkeit. In diesem Moment muss der Geist sich anstrengen, den Kontakt zur externen Umgebung aufrechtzuerhalten. Wick und Paukner beobachteten Variationen im Gähnmuster in einer Gruppe von 11 gefangenen Schimpansen in Bezug auf ihre täglichen Aktivitäten. Es wurde festgestellt, dass die meisten Gähner in unmittelbarer Nähe zu irgendeiner Form von Aktivität gezeigt wurden. Spielen, Füttern, sexueller Kontext und so weiter. Nur wenige waren mit Schläfrigkeit verbunden, wie zum Beispiel vor dem Schlafen oder unmittelbar nach dem Aufwachen. Eine wesentliche Einschränkung dieser Studie, die die Genraten und Muster beeinflusst haben könnte, könnte die Anwesenheit menschlicher Beobachter in unmittelbarer Nähe zu den Primaten gewesen sein. Also auch hier wiederum diese externe Beeinflussung. Es gibt aber noch weitere Studien und diese anderen Studien haben auf eine Zunahme des Erregungsniveaus nach dem Gehen hingewiesen, wie durch eine signifikante Veränderung der verschiedenen psychologischen Variablen. Corey et al. Untersuchten dabei die physiologische Wirkung des Gähnens bei einer Gruppe von 48 Studenten, die waren im Schnitt ungefähr 19 Jahre alt, und stellten fest, dass es einen signifikanten Anstieg der Herzfrequenz am Höhepunkt des Gähnens 10 Sekunden nach dem Gähnen und 15 Sekunden nach dem Gähnen im Vergleich zu den Baseline-Werten im Endeffekt gab. Es wurde auch berichtet, dass dieser Anstieg der Herzfrequenz mindestens bis zu 5 Sekunden anhielt, da es keinen signifikanten Unterschied in den Herzfrequenzen am Höhepunkt des Gähnens und 5 Sekunden nach dem Gähnen gab. Okay, das heißt, wir haben einen signifikanten Anstieg hier. Es wurde auch eine signifikante Zunahme der Hautleitfähigkeit am Höhepunkt des Gähnens und in den Intervallen 5 Sekunden nach dem Gähnen im Vergleich zu den Baseline-Werten festgestellt. Barry et al. Untersuchten die Wirkung einer einzelnen oralen Dosis Koffein auf das Erregungsniveau im Ruhezustand bei einer Gruppe von 18 gesunden Universitätsstudenten, auch hier eine sehr homogene Gruppe im Alter von 21 Jahren. Und hier berichteten sie, dass die Einnahme von Koffein zu einer signifikanten Zunahme der Hautleitfähigkeitswerte und der Häufigkeit von Alphawellen im Elektroenzephalogramm führte. Diese Ergebnisse ähnelten denen, die bei gähnenden Personen von anderen Forschern erzielt wurden. Da Koffein ein bekanntes Stimulant des Nervensystems ist, wurde argumentiert, dass Gähnen ähnlich wie Koffein eine Rolle im Erregungsreflex des Gehirns spielen könnte. Also, nochmal zusammengefasst, es gibt einen Erregungsreflex im Gehirn und hier wurde gerade verglichen, könnte es sein, dass Gähnen eine ähnliche Wirkung hat wie die Zufuhr von Koffein. Die haben hier relativ homogene Gruppen genommen, alles Universitätsstudenten und ungefähr auch eine ähnliche Größe, die wir hier haben und haben sich genau diese zwei Bereiche angeschaut und es war sehr, sehr ähnlich, was hier im Endeffekt stattgefunden hat. Also geht es oftmals laut dieser Studie wahrscheinlich nicht darum, dass Gähnen das Schlafen fördert, sondern eher uns nochmal leicht pusht und ein bisschen wach hält. Häufigeres Gähnen wird mit dem Betrachten von uninteressanten, wiederholenden Reizen in Verbindung gebracht, anstatt mit dem Betrachten von interessanten Reizen. Die Mehrheit der Gähnen-Episoden wurde während Aktivitäten aufgezeichnet, die minimale Interaktion erfordern, wie das Besuchen von Vorlesungen, das Studieren, das Autofahren und zum Beispiel auch das Fernsehen. Das Gegenteil wurde bei Aktivitäten berichtet, die schneller und interaktiver sind, wie Kochen, Putzen, Waschen und Sprechen. Dies unterstützt die Vorstellung, dass Gähnen die Erregung unterstützt und in höhere Gehirnaktivierungen nach Gähnen-Episoden involviert ist. Also hier auch nochmal genau das. Gähnen macht uns eigentlich nicht müde, sondern gibt uns nochmal einen Push, um aufmerksamer zu sein, um einfach präsenter zu sein, in diesem Moment zu sein und einfach nochmal ein bisschen klarer zu sein. Ja? Also auch dieser Bereich ist, finde ich, total spannend, einfach nochmal zu sehen, weil es unseren Blick ändert auf das Gähnen selbst als Langeweile-Äußerung, sondern eher hinzu, ich komme nochmal her, ich bin nochmal ganz präsent dazu. Das war die Theorie Nummer 3. Jetzt gehen wir zur Theorie Nummer 4, und zwar soziales Verhalten und Kommunikation. Und das finde ich auch super spannend. Gähnen kann auch soziale Funktionen haben. Und zwar es wurde auch beobachtet, dass Gähnen in Gruppen auftreten kann und sich wie ein soziales Signal verbreitet. Ja, das ist dieser Ansteckungseffekt, den wir hier vielleicht haben können über das Gähnen. Und dies wird als ansteckendes Gähnen bezeichnet und kann in sozialen Gruppen eine Rolle bei der Stärkung der Bindung und Koordination haben. Hier die Erklärung dazu. durch verschiedene Studien logischerweise. Die Anfälligkeit für ansteckendes Genen korreliert mit, und das ist jetzt so interessant, mit empathischen Fähigkeiten bei gesunden Menschen. Verschiedene klinische, psychologische und neurologische Hinweise verbinden die Ansteckung von Genen mit Empathie. Millen und Anderson führten eine zweiteilige Studie an Säuglingen und Vorschulkindern durch, um zu untersuchen, ob auch sie anfällig für ansteckendes Gen sind wie ältere Kinder und Erwachsene oder nicht. Im ersten Teil der Studie wurden 20 Mütter gebeten, das Auftreten, die Zeit und den Kontext jedes Genens ihrer Kinder im Alter von 6 bis 34 Monaten in einem Logbuch über einen Zeitraum von einer Woche aufzuzeichnen. Insgesamt wurden 8 Protokolle zurückgegeben und analysiert. Es wurde beobachtet, dass der häufigste Kontext von Genen nach dem Erwachen, nach dem Morgen- oder Nachmittagsschlaf war. Darüber hinaus machten keine der Mütter eine Anspielung auf eine mögliche Episode von ansteckendem Genen. Im zweiten Teil der Studie wurden 22 Säuglinge und Kleinkinder auf ansteckendes Genen untersucht, während sie Videoaufnahmen ihrer gähnenden Mütter betrachteten. Diese Clips wurden in einer Reihe von Bildern von unbekannten Individuen eingefügt, die entweder lächelten oder gähnten. Es wurde festgestellt, dass 16 Kinder während der gesamten Studie überhaupt nicht gähnten, während 2 Kinder während der Präsentation einmal gähnten und die restlichen 4 Kinder einmal nach der Präsentation gähnten. Aufgrund dieser Beobachtung schlugen die Autoren vor, dass Säuglinge und Vorschulkinder weitgehend immun gegen ansteckendes Gen zu sein scheinen, selbst wenn der Reiz emotional signifikant ist. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu älteren Kindern und Erwachsenen. Die kleine analysierte Datenmenge wurde von den Autoren als eine Hauptbegrenzung dieser Studie anerkannt. Diese halten auch fest, dass einige Diskrepanzen entstanden sein könnten, wenn die Eltern einige Genanfälle ihrer Kinder übersehen haben können. Daher kann ansteckendes Gen bei Kindern erst ab einem Alter von 4 bis 5 Jahren ausgelöst werden, also deutlich später als diese Studie. Und zwar liegt das daran, dass im Endeffekt diese Altersgruppe die neuralen Mechanismen, die zur Verständnis der geistigen Zustände anderer erforderlich sind, noch in Entwicklung sind. Okay, also da haben wir einfach noch einen Entwicklungsnachschub. Ist eine schöne Studie, finde ich auch nett, aber ist es natürlich bei 22 Säuglingen oder 16 Kindern ist die Stichprobe schon ziemlich, ziemlich gering. Und es ist natürlich immer klar, wie akkurat sind auch die Mütter gewesen in diesem Zeitraum, könnten die es überhaupt tracken den Tag über hinweg. Wie ich selbst als Papa auch weiß, engt man natürlich nicht die ganze Zeit sich darauf auf, um zu gucken, die ganze Woche, wann gähnt unser Kind, genau wann, wie. Sondern es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die vielleicht wichtig sind, um den Alltag gewuppt zu bekommen. Umfassende Beweise deuten hier darauf hin, dass die Anfälligkeit für ansteckendes Gen bei Patienten, die an Störungen leiden, die die Fähigkeit zur sozialen Interaktion beeinträchtigen, verringert ist. Hacker und Rössler untersuchten die Veränderung im Genmuster bei einer Gruppe von 43 schizophrenen Patienten, nach denen ihnen Videosequenzen von Gen, Lachen und neutralen Gesichtern gezeigt wurden. Bei Vergleich der Ergebnisse mit denen einer alters- und geschlechtsangepassten Gruppe von gesunden Kontrollpersonen stellten sie fest, dass schizophrene Personen deutlich niedrigere Ansteckungsraten für Gen sowie Lachen aufwiesen. Ähnlich wurde in einer anderen Studie von Sinchu et al. Das Genmuster bei einer Gruppe von 24 Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung analysiert und die Ergebnisse mit einer Kontrollgruppe von 25 gesunden Kindern verglichen. Beide Gruppen wurden genau beobachtet, während sie Genvideos der Kontroll-Videoclips mit geöffnetem Mund in einer zufälligen Reihenfolge betrachteten. Es wurde beobachtet, dass Genvideos bei autistischen Kindern im Vergleich zu gesunden weniger Genen auslösten, während es bei den Kontrollvideoclips keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden gab. Eigentlich auch nochmal total spannend zu sehen, deswegen auch, sage ich mal, ein bisschen dieser catchy Aufhänger dieser Folge. Es gibt eben Leute, die haben mit psychischen Störungen sind und die haben eher das Problem, dass sie eben diese Empathie nicht wirklich entwickeln können. Und hier wird einfach genau dieser Bereich angeschaut, wie empathisch kann eine Person durch Gen sein, also wie empathisch sind wir über dieses Gen. Fand ich total spannend nochmal. Und auch nochmal als Sidekick hier, falls du es noch gar nicht weißt, in jeder Folge verlose ich eine Live-Atem-Session bei mir, die jeden Donnerstag stattfindet. Wenn du da mal gerne mit dabei sein möchtest, die nennt sich auch die Atempause. dann schreib gerne Mail an mail@restorative-breathing.org oder lass uns einfach eine private Nachricht bei Instagram da. Das kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Jetzt haben wir noch zwei Theorien, die noch kommen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es tatsächlich so viele sind, aber es gibt wirklich viele. Und diese nächste Theorie finde ich auch wieder total spannend, auch gerade fürs Apnoe-Tauchen nochmal. Und zwar die fünfte Theorie zum Gähnen ist Ohrendruck. Und zwar Gähnen lindert das Unbehagen im Ohr und die Hörprobleme. Die Menschen wären schneller, Höhenänderungen in Flugzeugen und Aufzügen häufig erleben. Dies wird durch das Öffnen der eustachischen Röhren erreicht, das aufgrund der Kontraktion und Entspannung eines spezifischen Muskels ist im Mundbereich. Und diese Beobachtung hat zu einer weiteren Annahme geführt, dass Gähnen tatsächlich als Abwehrreflex des Ohrs dienen könnte, der entweder durch schnelle Höhenänderung oder durch andere Bedingungen ausgelöst wird, die zu einer Luftfalle im Ohr führen. Also beispielsweise beim Tauchen haben wir das ja auch. Und eben im Endeffekt hilfreich ist, um den Luftdruck im Mittelohr mit dem Außenluftdruck auszugleichen. Also nochmal Druckausgleich. Ein entscheidender experimenteller Nachweis, der die obige Annahme unterstützt, stammt aus der Arbeit von Winter et al. Und zwar in dieser Studie wurde ein Kontrastmittel, abgefahren, oder? Wurde ein Kontrastmittel am nasopharyngealen Eingang der eustachischen Röhre platziert und wurde bei 4 von insgesamt 6 gesunden Freiwilligen während des Gähnens in die Mittelohrhöhle zurückgespiegelt. Entschuldigung. Das Kontrastmittel wurde durch eine computertomografische Untersuchung des Schläfenknochens im Mittelohr nachgewiesen. Okay. Also die wollten es wirklich wissen. Da die eustachische Röhre jedoch auch durch Schlucken und das Vasalva-Verfahren beispielsweise durch normalen Druckausgleich geöffnet werden kann, scheint Gähnen an sich keinen unverzichtbaren evolutionären Vorteil für die Freisetzung des Drucks im Mittelohr zu bieten. Die letztere Wirkung scheint aber nicht der primäre Zweck des Gähnens zu sein. Also man kann das Gähnen dafür nutzen, also ein schönes tiefes Gähnen, um auch diesen Druck von den Ohren runterzulassen. Es ist aber auch möglich, beispielsweise zu schlucken oder auch einen aktiven Druckausgleich, Vasalva beispielsweise auch zu machen und auch diesen Druck im Ohr wiederum abzubauen. So, jetzt sind wir fast durch. Jetzt kommt wirklich die letzte Theorie. Und zwar ist die Theorie Stressabbau und Entspannung. Einige Forscher glauben, dass Gähnen eine Möglichkeit sein könnte, körperliche Spannungen abzubauen und Stress eben im Endeffekt auch abzubauen. Ein Gähnen kann als Reflex auftreten, um das Gehirn zu beruhigen und den Körper zu entspannen. Das kannst du mal gerne ausprobieren, wie sich das für dich anfühlt. Zur Erklärung. Die Summe aller bisherigen erwähnten Effekte könnte den Rückschluss darauf zulassen, dass auch die Initialisierung restaurativer Prozesse über eine Aktivierung des Parasympathikus sowie eines Emotional Release mit einer sozialen Verbindung eine Entspannung als Folge haben. Es ist wichtig zu beachten, dass diese ganzen Theorien auch nochmal für dich da oben nicht notwendigerweise im Widerspruch zueinander stehen und dass das Phänomen des Gähnens wahrscheinlich durch eine Kombination von Faktoren beeinflusst wird. Die genaue Ursache und Funktion des Gähnens bleiben jedoch ein faszinierendes Forschungsgebiet und weitere Untersuchungen sind erforderlich, um ein umfassenderes Verständnis zu erlangen. Jetzt habe ich dir ganz, ganz viel erzählt. Ganz viele Theorien, ganz viele Zusammenhänge. Gerade auch der letzte nochmal Stressabbau und Entspannung. Das kannst du vielleicht auch direkt spüren. Hat auch wiederum als Gähnen eine direkte Verbindung nochmal mit der Atmung. Wir waren halt sehr theorielastig. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen eine Übersicht geben können über diese wirklich vielen verschiedenen Studien, die es dazu gibt. Und ich würde sagen, das ist erst der Anfang. Da gibt es noch viele andere Bereiche, die hier nochmal mit dazukommen. Jetzt ist die Frage, was ist unser Learning? Was nehmen wir mit? Für dich nochmal die Definition von Gähnen. Gähnen zeichnet sich durch das Öffnen des Mundes aus, begleitet von einer langen Einatmung mit einer kurzen Unterbrechung der Belüftung, gefolgt von einer kurzen Ausatmung. Die Ausatmung beinhaltet oft ein Geräusch oder das Anspannen von verschiedenen Muskelgruppen, sowohl im Gesicht als auch im restlichen Körper. Also, ich würde sagen, lass uns nochmal zusammen gehen. Wir versuchen genau das. Kurz anhalten. Anspannung. Und wir atmen aus. Auch ich lasse meine Muskulatur hier ein bisschen locker. Atme sogar 2-3 Mal nochmal aus und merke, Es wird alles ein bisschen weicher, ich kann ein bisschen loslassen. Der Kopf bewegt sich vielleicht nochmal mit dazu. Das heißt, all diese Bereiche können wir da für uns nutzen. Was ich jetzt persönlich empfehlen würde und hier rausziehen würde, ist, dass Gehen ein essentieller Bestandteil unseres Alltags ist, dass Gähnen uns dabei unterstützen kann, für einen kurzen Moment auch noch ein bisschen wacher zu sein. Und was ich total faszinierend fand, ist, dass es uns die Möglichkeit gibt, auch bei verschiedenen Krankheitsbildern ein kurzfristiges oder kurzzeitiges Abklingen der Symptome herbeizurufen. Ob das jetzt beispielsweise bei Angstzuständen oder aber auch bei Schmerzen sind. Da einfach dieses Gehen nochmal zu nutzen, aktiv zu integrieren, ist doch großartig. Wenn wir es uns jetzt nochmal ganz genau anschauen, was passiert dabei? Ich öffne den Mund, ich atme ein, ich baue kurz ein bisschen Spannung im Körper auf, dann lasse ich die Luft wirklich kurz aus mir rausfallen und atme aus und atme vielleicht sogar noch ein bisschen länger aus. Das bedeutet wirklich, über eine Aktivierung komme ich in eine Art Deaktivierung. Und hier auch nochmal für dich, über diese Aktivierung des Parasympathikus, den wir haben, vielleicht auch einen Switch zwischen von einer hohen Aktivierung zu einer Deaktivierung, zu einem Release, zu einem Loslassen, ermöglicht uns dabei auch die Atmung zu verlangsamen, nachdem wir sie davor nochmal kurz vertieft haben. Wir versuchen muskulär loszulassen. Und was wir hierbei machen können, und es ist eben auch dieses Thema mit CO2 und Sauerstoff, ist, dass wir vielleicht auch durch dieses Gehen ganz aktiv nochmal uns die Möglichkeit geben, einen Switch herbeizuführen zwischen einem wirklich zu niedrigen CO2-Level, das heißt einer zu flachen, schnellen Atmung, hin wiederum zu einer tiefen Atmung und einer muskulären Entspannung. Also ich würde das Gehen für mich persönlich wirklich als Switch sehen zwischen einer sympathischen Aktivierung hin zu einer parasympathischen Aktivierung und die Möglichkeit zu geben, in Ruhemodus zu kommen, tiefer zu atmen, unsere Peripherie, die Gefäße zu öffnen und auch eine bessere Sauerstoffversorgung für uns im Gehirn zu gewährleisten. Weil das bringt uns dann auch wiederum an den Punkt, dass wir sagen, ich bin wacher, ich bin da, ich bin präsenter. Gibt für mich auch die Möglichkeit, nicht nur Empathie zu zeigen, sondern auch der anderen Person zu zeigen, ich bin hier, ich bin präsent, auch ich bin in diesem Moment, ich bin auch bei dir. Vielleicht auch ein Faktor der Wertschätzung, den ich hier mit reinbringen kann. Also diese ganzen Theorien sind für mich immer eine Verbindung verschiedener Faktoren, die dazu beitragen können, dass ich mehr präsent bin, mehr wach bin, mehr im Moment bin, aber auch gleichzeitig körperlich stückweise auch wiederum zur Ruhe kommen kann. Schau dir mal an, was das mit dir macht, was deine Impulse hier sind, was hier dabei für dich rauskommt. Ich habe hier auch im Anschluss wieder eine kleine Umfrage gestartet hier bei Spotify. Freue ich mich total, wenn du mir da ein bisschen Feedback gibst, ein bisschen dich reinklickst und uns deine Meinung da lässt. Das hilft uns viel dabei, einfach auch diesen Podcast weiterhin zu optimieren. Und in dem Fall auch nochmal freuen wir uns natürlich auch über dein direktes Feedback an mail@restorative-breathing.org. Und was natürlich toll wäre, wenn du jetzt noch dabei bist und dir auch diese Folge noch gefallen hat, bevor wir in die Pause gehen, lass uns doch gerne noch mal eine Bewertung da auf Spotify, Apple oder wo auch immer du gerade hörst. Ein paar Sternchen da lassen hilft uns auch, diesen Podcast nicht nur bisher, sondern auch in der Zukunft werbefrei zu lassen und auch, dass wir so viel Zeit investieren können, um dir eben auch, wie bei der heutigen Folge, ganz, 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 ganz viel Wissen zu geben. Also ich hoffe, dass die Person, die sich das gern gewünscht hat, einigen Input mehr bekommen hat dazu. Auch ich habe wieder sehr viel dazu gelernt, was ich großartig finde. Und wenn du, wie gesagt, nochmal mehr mit deiner Atmung arbeiten möchtest, aktiv deine Atmung erweitern möchtest, tiefer atmen möchtest, mehr zur Ruhe kommen möchtest oder auch dich hochaktivieren möchtest und im Leistungsbereich mehr abrufen möchtest, dann komm gern bei uns vorbei, mach gern Kurs bei uns in der Restorative Breathing Ausbildung. Auf unserer Homepage findest du uns natürlich und auch alle Infos unter www.restorative-breathing.org. Und es gibt jetzt auch immer mehr Live-Kurse vor Ort in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nicht nur unser Atemretreat Ende des Jahres, sondern auch einige meiner Masterlehrer sind jetzt draußen unterwegs und unterrichten schon ganz, ganz aktiv. Also entweder bist du online bei mir, im Retreat mit bei mir live oder natürlich in einem meiner super ausgebildeten und tollen Master, die da draußen am Start sind. Dann vielen lieben Dank. Schön, dass du mit dabei warst. Wir hören uns in 3 Wochen wieder. Ich wünsche dir noch 2 schöne, erholsame Wochen. Hoffentlich einen ganz, ganz, ganz tollen Sommer. Genieß die Zeit und denk dran, Deine Atmung ist immer bei dir. Nutze sie, wann immer du möchtest. Mach's gut, pass auf dich auf. Dein Timo Niesner. Ciao.